Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 7 und den Text, über den wir heute nachdenken werden, ist eigentlich ab Vers 13 bis Vers 17. Das ist der Abschnitt, der uns als Predigttext dient. Aber ich möchte diesen Text, über den wir nachdenken werden, im Zusammenhang lesen, in dem er steht. Und das heißt, ich lese ab Vers 9. Wir erinnern uns, Kapitel 7 ist so etwas wie eine Unterbrechung in der Erzählung oder in der Weitergebung der Offenbarung. Und in dieser Unterbrechung sieht der Apostel Johannes das, was am Anfang der Trübsalzeit geschehen wird, wenn Gott diese 144.000 jüdische Männer aus dem Volk Israel, Menschen aus dem Volk Israel, Männer aus dem Volk Israel nimmt und sie extra versiegelt und sie extra beauftragt zu einem besonderen Dienst an der Welt. Und ab Vers 13 bis 17 lesen wir dann eben von der Frucht dessen, was entstehen wird unter dem Wirken dieser 144.000, die große Menge der Erlösten vor dem Thron Gottes. Ich lese ab Vers 9. Der Apostel Johannes schreibt: Danach sah ich und siehe eine große Schar, welcher niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, eigentlich heißt es hier, das haben wir letztes Mal angesprochen, das Heil gehört dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Stuhl, um den Thron und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt Vers 13. Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir, zu dem Apostel Johannes: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten im Stuhl, Thron, wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir verneigen uns zum Gebet. Welch ein wunderbarer Bericht ist es, den du uns gibst, Herr Jesus Christus, in deiner Gnade, so dass wir ganz genau wissen können als deine Gemeinde, was in der Zukunft geschehen wird. Und wie erstaunt sind wir, diese Dinge zu lesen. Und heute Morgen, wenn wir uns diesen Text noch einmal vergegenwärtigen, beten wir darum, dass du uns selbst durch den Heiligen Geist die Augen unseres Herzens aufschließt, so dass wir nicht nur hören, nicht nur verstehen, sondern diese Dinge, die wir verstanden haben, in unserem Leben auch einsetzen. Lobpreis, Anbetung und Ehre sei dir dargebracht, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir finden eine vierfache Unterteilung des Textes ab Vers 9 bis Vers 17. Erstens haben wir gesagt, wird in Vers 9 über die Fülle der Erlösten gesprochen. Wir haben diese Dinge angesprochen, was es meint, wer gemeint ist. In Vers 10 bis 12 wird dann von dem Lobpreis der Erlösten berichtet. Es wird uns erzählt, was sie genau sagen, wenn sie vor dem Thron Gottes sind in ihrem Gebet. Wie gesagt, das haben wir in der letzten Botschaft angesprochen. Heute machen wir weiter. Den dritten Punkt finden wir in den Versen 13 bis 14. Und hier geht es um den Zeitpunkt der Erlösung dieser Gruppe vor dem Thron Gottes. Wer sind diese? Wer ist diese große Menge, die vor dem Thron Gottes steht und Gott anbetet? Sehr interessant. Und viertens lesen wir dann in Versen 15 bis 17 von der Vorsorge der Erlösung. Was bedeutet es nun, erlöst zu sein? Welchen Segen bringt das denn mit sich? Und hier werden wir ein bisschen aufgeklärt in unserem Text, in den Versen 15 bis 17. Zunächst einmal möchte ich aber mit uns über den Zeitpunkt der Erlösung nachdenken, der uns in den Versen 13 bis 14 mitgeteilt wird. Nun, manche Lehrer, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, meinen, dass diese Gruppe, diese gewaltige Menge von Menschen vor dem Thron Gottes hier im Himmel, die Heiligen aller Zeitalter sind. Manche Bibellehrer sagen, die 144.000, das ist die Gemeinde. Ja, in diesen 144.000 ist die Gemeinde versinnbildlicht. Und in dieser Gruppe nun, die vor dem Thron Gottes stehen und Gott anbeten, das ist die Frucht der Anstrengung, der evangelistischen Anstrengung der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist nicht, was der Text sagt. Und das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, als wir gemeinsam den Text gelesen haben. In unserem Text sehen wir, dass einer der Ältesten, und ich finde das faszinierend, dass weder in Kapitel 4 noch dann in Kapitel 5 uns erklärt wird, wer diese 24 Ältesten sind. In der Annahme, dass die Heilige Schrift von diesen schon vorher irgendwo spricht. Das ist anders mit dieser Gruppe. Das muss uns auffallen. So einer der Ältesten, er gibt uns eigentlich die Antwort, woher diese gewaltige Menge der Menschen vor dem Thron Gottes kommen. So, wir brauchen nicht zu rätseln, wir brauchen nicht zu vermuten. Uns wird gesagt, wer diese Menschen sind. So, was sagt der Älteste zum Johannes, der in diesem Moment wahrscheinlich so überrascht ist, diese gewaltige Menge der Menschen vor dem Thron Gottes zu sehen, dass es ihm die Sprache verschlägt. Vor allem deshalb wahrscheinlich, weil er sie nicht einordnen kann. Glaubt ihr, dass wenn Johannes hier die alttestamentlichen Heiligen, die Heiligen aus dem Alten Testament gesehen hätte, er hätte sie erkannt? Woher weiß ich das? Nun, wir wissen das aus dem Bericht der Verklärung. Ja, Jesus nimmt auch unter anderem den Johannes auf dem Berg der Verklärung. Zwei Männer erscheinen und die Jünger wissen sofort, wer diese zwei Männer sind. Keiner braucht es ihnen zu sagen. Glaubt ihr, dass der Apostel Johannes, der der Gemeinde des Herrn Jesu gedient hat, sein ganzes Leben lang gewusst hätte, wenn er diese Menge gesehen hat und es erkannt hätte, dass das die Heiligen des Gemeindezeitalters sind, er hätte das gewusst. Er weiß nicht, diese Menschen einzuordnen, die vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist das, was der Älteste sagt, dem Apostel Johannes. Er sagt, sie kommen aus der großen Trübsal. Das ist die Lösung. Und das Erste, wie gesagt, was mir aufgefallen ist bei diesem Gespräch, das uns hier wiedergegeben wird in der Heiligen Schrift, ist die Tatsache, dass es nicht der Johannes ist, der die Frage stellt nach der Identität dieser gewaltigen Menge vor dem Thron Gottes. Es ist einer der Ältesten, der die Antwort kennt. Er stellt die Frage. Wir sehen also, einer der 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, er dient hier als ein, man kann sagen, Lehrer für Johannes, den Apostel Johannes, der in diesem Moment einfach überwältigt ist, eben diese Schau zu haben, diese Menge Menschen zu sehen, die Menge der Erlösten vor dem Thron Gottes. Er kann sie nicht einordnen. Und es ist mir aufgefallen, studierend die Offenbarung, dass wir bis jetzt eigentlich nicht allzu viele Fragen in den ersten 7 Kapiteln der Offenbarung hatten. Ich habe mal nachgezählt, so ungefähr 1/3 der Offenbarung haben wir schon gemeinsam studiert. Ich habe mal nachgezählt und ich habe insgesamt nur 3 Fragen gefunden, 3 Fragen. So diese Doppelfrage des Ältesten in unserem Text hier in Kapitel 7 ist die 4. Frage. Und ich unterstreiche noch einmal diese doppelte Frage des Ältesten in unserem Bericht. Erstens fragt er den Apostel Johannes, wer sind diese, die du siehst? Weißt du das? Wusste er nicht. Zweitens fragt er, woher kommen sie? Weißt du das? Wie gesagt, wenn der Apostel Johannes hier die Heiligen des alten Bundes gesehen hätte oder des neuen Bundes, er hätte sie erkannt, ich bin mir sicher. Aber er kann diese Gruppe nicht einordnen und deshalb ist er sprachlos. Manche von euch haben vielleicht den Namen Larry Locken schon einmal gehört. Vor etlichen Jahren war er hier gewesen mit einer Gruppe und sie haben uns gedient. Wunderbare Sänger gewesen. Sie haben etliche Lieder gesungen. Sie haben uns mit einer Botschaft gedient. Und dieser Larry Locken, er war mein Boss gewesen für eine Zeit lang, als ich in Afrika für Wort des Lebens gearbeitet habe. Und Larry erzählte mir eine sehr interessante Begebenheit aus seiner Bibelschulzeit. Er musste ein Examen schreiben und er kam an eine Frage in seinem Examen, die konnte er nicht beantworten. Und er war so frustriert, dann hat er Folgendes unter diese Frage, die er nicht beantworten konnte, geschrieben seinem Lehrer. Er schrieb, das ist eine sehr schwere Frage, auf die nur unser Herr Jesus die Antwort weiß. Nachdem der Lehrer die Examen korrigiert hat, bekam auch Larry sein Examen zurück und dann stand unterhalb dessen, was er geschrieben hat, Folgendes. Und das schreibt der Lehrer nun an den Larry oder hat er geschrieben an den Larry. Lieber Larry, ich weiß, dass der Herr Jesus alle Antworten weiß. Und deshalb bekommt der Herr Jesus 10 Punkte und nicht du. Du weißt die Antwort nicht und du kriegst 0 Punkte und du bist durchgefallen. So einer der Ältesten in unserem Text stellt diese doppelte Frage an Johannes, damit Johannes und damit auch wir als Leser dieses Berichtes verstehen sollen, wer diese Erlösten vor dem Thron Gottes eigentlich sind. Warum? Ihr Lieben, weil nirgends in der Heiligen Schrift bisher darüber berichtet wird. Und wir sehen eins aber auch sehr, sehr deutlich und sehr klar. Der Apostel Johannes, trotz seiner großen Überraschung, ist ein sehr kluger, ein cleverer Mensch. Er weiß die Antwort nicht auf die Frage, aber er ist sich ganz sicher, dass dieser Älteste die Antwort weiß. Und deshalb sagt er auch, mein Herr, du weißt es. Ich weiß es nicht, du weißt es. Und der Älteste erklärt es dem Apostel Johannes folgendermaßen. Und er sprach zu ihm, das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Ihr Lieben, wie werden die Heiligen der Trübsalszeit erlöst? Hier wird uns die Antwort gegeben durch das Blut des Lammes. Und das Lamm Gottes ist niemand anders als Jesus Christus. Und es war seinerzeit eben dieser Johannes, der Evangelistenschreiber Johannes, der diesen Bericht dann auch geschrieben hat, dass als Johannes der Täufer, das ist ein anderer Johannes, der Jesus sieht, auf Jesus weist als Prophet immer noch das Alten Testament, des Alten Bundes und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und der Hinweis an dieser Stelle ist der, so verstehe ich das, dass nur durch Jesus Menschen gerettet werden und in den Himmel kommen. Und das meint, dass auch wenn wir diese verschiedenen Gruppen der Heiligen haben in der Heiligen Schrift, ja, die Heiligen des Alten Testaments, das gläubige Israel, die Heiligen des Neuen Testaments, die Gemeinde, die 144.000 während der Trübsalszeit, die Gläubigen, die durch den Dienst der 144.000 zum Glauben gekommen sind, das ist nicht die Gemeinde, das ist eine andere Gruppe. Auch wenn es diese Unterschiede gibt, ja, in der Heiligen Schrift in Bezug dazu, ja, erkennen wir doch, dass die Art und Weise, wie diese verschiedenen Gruppen erlöst werden, ein und dieselbe ist. Es ist in und durch Jesus Christus allein, dass Juden, Heiden, wer auch immer, erlöst wird. Da gibt es keinen anderen Weg. Jesus ist der Weg zum Vater für die Heiligen des Alten Testaments, für das gläubige Israel, ebenso auch für die Heiligen des Gemeindezeitalters, ebenso auch für die 144.000 jüdische Männer, die hier erwähnt werden, Kapitel 7, und ebenso auch für die Heiligen der Trübsalszeit, die dann den Märtyrertod sterben werden. Und davon spricht der Bericht auch. Sie werden sterben, deshalb sind sie im Himmel. Der Weg zum Heil ist für jeden Menschen aller Zeitalter, ob sie im Busch von Amazonas leben oder in dem hochzivilisierten Japan, ist dasselbe. Jesus Christus. Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist eindeutig. Letzte Woche stellte mir ein Bruder diese Frage, warum das so ist, dass wir eben diese verschiedenen Gruppen in der Heiligen Schrift haben. Ja, ihr Lieben, ich weiß es nicht, warum wir sie haben. Ich weiß nur, dass in dem Programm Gottes für diese Welt es eben diese verschiedenen Gruppen gibt. Wir haben die Juden, wir haben die besonders erwählt worden ist, das ist, was die Schrift sagt, zu einer bestimmten Absicht. Wir haben die Heiden, ja, die wir von den Juden unterscheiden müssen. Dann haben wir das gläubige Israel, dann haben wir die Gemeinde des Herrn Jesus, dann haben wir die 144.000 und dann haben wir auch die Gläubigen oder die Heiligen der Trübsalzeit. Das sind alles verschiedene Gruppen. Und es ist erst später, in Offenbarung 21 und 22, dass uns erklärt wird, dass diese Unterschiede es in dem neuen Jerusalem nicht mehr geben wird, weil sie aufhören werden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wenn das neue Jerusalem Realität wird für die Erlösten, ist es sehr hilfreich, diesen Unterschied zu sehen, diese verschiedenen Gruppen zu erkennen und dementsprechend immer wieder zu fragen, aha, was sagt die Heilige Schrift wem? Ist es das, was das Wort Gottes zu Israel sagt oder ist es nun etwas, was das Wort Gottes zu der Gemeinde sagt? Sehr, sehr wichtig, dass wir das unterscheiden können. Wenn wir all die Gruppen in einen Topf werfen, haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Wir werden die Bibel nicht richtig interpretieren. Wir kommen zu dem vierten und letzten Punkt unserer Betrachtung. Und ich muss hier ein bisschen Gas geben. Hier geht es um die Vorsorge der Erlösung. Ich möchte einmal aus der Elberfelder Übersetzung lesen, weil sie uns diesen Bericht anders weitergibt als die Luther-Übersetzung, die ich vorher gelesen habe. Darum sind sie vor dem Thron Gottes, nur darum. Nicht, weil sie so gut waren, nicht, weil sie aufgrund ihrer eigenen Gerechtigkeit es geschafft haben, in den Himmel zu kommen. Darum, weil sie reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, der auf dem Thron sitzt. Und der auf dem Thron sitzt, und hier hört man genau hin, wird sein Zelt über ihnen errichten. Das ist genau, was wir aus dem griechischen Text lesen. Er wird sein Zelt über ihnen errichten. Erinnert euch das an irgendwas? Natürlich. Evangeliumsbericht des Johannes, Kapitel 1, Vers 14. Ja, sprechend von Jesus sagt Johannes, er wohnte unter uns. Genau dasselbe Wort wird gebraucht. Er zeltete unter uns. Hier wird aber gesagt, er wird sein Zelt über sie errichten. Auch sehr, sehr wichtig. Vers 16. Sie wird nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, und wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zur Quelle des Wassers des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Die erste und bedeutendste Vorsorge der Heiligen der Trübsalszeit ist die Gewissheit, dass sie in der Nähe Gottes sein werden, dass Gott bei ihnen ist, in einer Art und Weise, wie er vorher nicht da war. Er war geistlich vorher mit ihnen gewesen, jetzt ist er mitten oder sie sind mitten unter Gott oder Gott ist mitten unter ihnen. Ja, wie es nur in der Ewigkeit sein kann. Und wie gesagt, dieses Bild von dem Zelt aufrichten, ja, das ist dem Apostel Johannes zu eigen, das ist Sondergut des Apostel Johannes. Und wie gesagt, es spricht eigentlich von der realen, von der physischen Realität Gottes unter den Menschen. Und auch hier ist es ebenso in unserem Text. Ja. Und dann, wir lesen weiter, wird uns auch in unserem Text berichtet, was die Segnungen sein werden, die diese physische Gegenwart Gottes mit sich bringt, für die Heiligen aus der Trübsalszeit. Das will ich unterstreichen. Und achten wir darauf, wenn wir diese Segnungen lesen, wie passend sie sind auf die Heiligen der Trübsalszeit. Ich werde das gleich erklären. Es wird gesagt, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Das heißt, die Heiligen der Trübsalszeit werden oder haben gehungert, von uns aus gesehen, es ist noch Zukunft, sie werden hungern, sie werden dürsten. Von dem Zeitpunkt aus gesehen, als Johannes das Ganze sieht, werden sie gehungert haben und Durst haben, lebend in der Trübsalszeit. So, woher wissen wir das? Wir wissen das, weil die Offenbarung, Kapitel 13, in Versen 16 bis 18 davon spricht, dass derjenige, der das Mahlzeichen des Tieres und die Zahl seines Namens nicht annehmen wird, er wird weder kaufen noch verkaufen können. Das heißt, die Gläubigen der Trübsalszeit werden die Grundnahrungsmittel nicht kaufen können in dieser Zeit. Sie werden hungern. Und wenn das Wasser verseucht wird, und das sehen wir in dem dritten Schalengericht, Offenbarung 16, Vers 4 bis 7, bedeutet es, dass man gefiltertes oder sauberes Wasser nur kaufen kann. Und wenn die Heiligen der Trübsalzeit das nicht können, weil sie die Zahl des Antichristen ablehnen und auch die Zahl das Mahlzeichen des Tieres ablehnen, die werden das Wasser nicht kaufen können. Sie werden dürsten. Weiter wird gesagt, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Das ist das vierte Schalengericht. Darüber wir lesen in Offenbarung 16, Vers 8 bis 9. Ich lese einmal den achten Vers. Und der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne. Und ihr wurde gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuerglut. Und die Menschen wurden versenkt mit großer Hitze. So die Heiligen der Trübsalzeit, sie werden nicht nur unter der Verfolgung stehen der Weltmenschen, ja, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Jesus, Sie werden verfolgt werden. Die Heiligen der Trübsalzeit werden ebenso auch die Gerichte Gottes erleben, von diesen Gerichten Gottes betroffen sein, weil die Heilige Schrift davon spricht, dass diese Gerichte weltumspannend sind. Es wird auch die Gläubigen treffen. Sie werden nur in dieser Weise bewahrt, geistlich bewahrt, dass sie ihren Glauben nicht verlieren in dieser sehr, sehr schweren Zeit. Schauen wir auf die nächste Segnung Gottes. Es wird gesagt, dass das Lamm, das mitten des Thrones ist, ja, sie weiden wird. Ich werde das gleich nochmal lesen, was hier steht in dem Text. Aber manche denken, lesend diese Segnung Gottes, dass sie sich auf die Zeit der Trübsal bezieht, dass eben die Gläubigen von Jesus geleitet werden, von Jesus bewahrt werden, sodass sie dann die Ewigkeit erreichen. Die Sache ist nur die, die Gläubigen sind schon im Himmel, die Heiligen sind schon im Himmel, Heiligen der Trübsalzeit sind schon im Himmel, deshalb beziehen sich die Segnungen Gottes an dieser Stelle für sie in dieser Realität. Sie sind im Himmel. Hören wir genau hin, was gesagt wird. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, so sagt es der Text, wird sie weiden. Das Wort, was hier für weiden gebraucht wird, wird in der Offenbarung nur noch einmal gebraucht und interessanterweise wird es mit regieren übersetzt. So das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie regieren. Und das ist die Realität eben. Besonders in der Ewigkeit für diese Heiligen. Dann wird gesagt, und sie leiten, und das Wort, was hier gebraucht wird, kann auch übersetzt werden, er wird sie lehren. Worüber? Oder was? Wohin? Er wird sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Übrigens, auch dieser Begriff, Wasser des Lebens, wird im Neuen Testament nur von dem Apostel Johannes gebraucht. Es ist ein Sondergut des Apostel Johannes. Und Johannes 7, Evangeliumsbericht des Johannes, Kapitel 7, auch 7, sagt uns das Wort Gottes, dass das Wasser des Lebens der Heilige Geist ist. Aber, achten wir, dass unser Text nicht von den Wassern des Lebens als solches spricht, sondern von den Quellen, Mehrzahl des Wassers des Lebens. So eine Wasserquelle ist immer der Ursprung eines Baches oder eines Flusses. Sehr interessant, das sich einmal zu vergegenwärtigen, was der Text sagt. Und ihr Lieben, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass das, was wir hier im Text lesen von über diese Segnung Gottes an seine Heiligen, dass wir darüber nicht allzu viel wissen, hier in der Zeitlichkeit. Ich kann es mir vorstellen, ja, dass ebenso wie die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, die uns in die Gemeinschaft mit Gott versetzt, etwas Außergewöhnliches, etwas Überwältigendes, etwas Gewaltiges ist für uns als Menschen. Ebenso wird auch die Herrschaft Jesu und die Dinge, die Jesus uns in der Ewigkeit zeigt und lehrt, wohin er uns führt, leitet, das wird für uns immer etwas Überwältigendes und Gewaltiges sein. Und dieses Überwältigtsein, dieses Erstauntsein über Gott wird die ganze Ewigkeit anhalten und die ganze Ewigkeit uns auch begeistern. Wir werden immer Staunende bleiben. Warum, ihr Lieben, selbst in der Ewigkeit, wenn wir in die Ewigkeit gehen, werden wir ja nicht Gott. Gott bleibt Gott. Wir werden nicht Gott. Und deshalb werden wir immer über diese neuen Dinge staunen, die Gott uns zeigen wird in der Ewigkeit. Ja? Jesus wird auch uns zu diesen Quellen des lebendigen Wassers leiten. Die letzte Segnung, dass jede einzelne Träne abgewischt wird, und das ist genau, was gesagt wird. Jede einzelne Träne wird abgewischt. Nicht nur allgemein, Diese Segnung Gottes spricht von dem vollkommenen Trost, den nur Gott selbst gewährleisten kann an einem Menschen. So der Trost Gottes ist perfekt. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Und abschließend will ich noch etwas hinzufügen. Ihr Lieben, wenn wir unser Leben Jesus als dem Herrn noch nicht übereignet haben in Buße. Ich nehme immer an, dass die, die zur Gemeinde kommen, dass sie schon wiedergeboren sind. Aber ich darf das nicht. Ich kenne euer Herz nicht. Ihr kennt auch mein Herz nicht. Aber Gott kennt euer Herz. So wenn ihr euer Leben, wenn ihr euer Leben Jesus als dem Herrn und Heiland noch nicht übereignet habt in Buße, heute ist die Gelegenheit. Wenn ihr immer noch nicht wisst, ob ihr wirklich zu den Erlösten des Herrn Jesus gehört, heute ist die Gelegenheit dazu. Beugen wir in Buße unsere Knie vor diesem Herrn Jesus und bitten wir ihn, uns von unseren Sünden zu reinigen und ihr Lieben. Jesus ist Gott. Er kann das und er wird es. Wenn wir in Buße zu Jesus kommen mit unseren Sünden, wird Jesus uns annehmen, wird er uns unsere Sünden vergeben und er wird uns seine Gnade geben zur Wiedergeburt. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn ihr nach dem Gottesdienst, nach dem Abendmahl ein Gespräch sucht, ihr könnt gerne auf mich zugehen. Ja, ich möchte mir die Zeit nehmen, um mit euch zu sprechen und, wenn es geht, auch helfen. Und jetzt wollen wir uns vorbereiten, aber zum Abendmahl. Ich darf die Diakone schon nach vorne bitten. Lasst uns gemeinsam, bevor wir uns zum Abendmahlstisch versammeln, noch ein Lied singen. Glaubensharfe 380. Glaubensharfe 380, ja?